Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die High Society Berichterstattung vermittelt eine Vorstellung von einer offeneren Gesellschaft, in der es eben nicht mehr nur wichtig ist, reich zu sein, sondern in der es vor allem wichtig ist, dass man in der Presse, vor allem in der Gesellschaftsberichterstattung präsent ist und dass man gut aussieht. Und das wirkt geradezu demokratisch, könnte man heute aus der Rückschau sagen,
sagt die Historikerin Dr. Juliane Hornung. Sie arbeitet im Rahmen eines Forschungsprojektes am Historischen Seminar der Universität München, das sich mit der Entstehung dieser neuen Gesellschaftsschicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschäftigt, der High Society. Deren herausstechendstes Merkmal war nicht nur ihr Reichtum und ihre Schönheit, sondern ihr extravaganter Lebensstil. Schon die Geschichte dieses Forschungsprojektes ist abenteuerlich, wie Dörte Hinrichs von den beteiligten Historikern erfuhr.
Ja, es fing im Grunde genommen genau so an, wie man sich das so in den romantischsten Historikerträumen manchmal ausmalt, nämlich mit einem Dachbodenfund, der uns über viele Ecken dann letztlich zugespielt wurde. Und zwar saß damals ein Seniorstudent in einem meiner Kurse und erzählte mir dann davon, er hätte jetzt gerade ein Haus in Holzhausen bei München gekauft und hätte dort auf dem Dachboden, ich glaube es waren 10 oder 12, alte Filmrollen gefunden und ob er die nicht mal mitbringen sollte.
Gesagt, getan. Vom Dachboden am Ammersee wanderte so ein Wäschekorb voller 16 mm Filmrollen zum Historischen Seminar der Universität München. Die auf dem Fund notierte Jahreszahl sorgte für erstes Erstaunen. 1924. Bundesweit gibt es nur 2 Orte, wo sich solche alten Schätzchen noch abspielen lassen. Einer davon ist das Filmmuseum in München. Die Augen des dortigen Archivars begannen zu glänzen, erzählt Dr. Nikolai Hannig vom Historischen Seminar der Uni München, als sie das Material sichteten.
Man merkte, er sieht jetzt gerade was nicht alltäglich ist.
Es handelte sich um Stummfilme, schwarz-weiß, nicht von einem der großen Studios gedreht, sondern von Amateuren.
Und das ist natürlich ganz was Besonderes, denn wer konnte 1924 überhaupt als Amateur, als Privatperson filmen? Das schränkte natürlich sehr stark schon den Kreis derer ein, die man dann auch sah und auch die Motive, die man dann erblickte. Es war eine Europareise, ein Honeymoon in einem Rolls-Royce mit einem Fahrer und einer für damalige Verhältnisse unermesslich teuren und für die Normalverdiener eigentlich unerschwinglichen Kameraausrüstung. Und dieses Paar hat aufgezeichnet und hat Filme draus gemacht mit Zwischentexten, die nach allen Regeln der Kunst eingeschnitten waren,
berichtet Professor Margit Zölle-Schiljanze vom Historischen Seminar der Uni München. Doch wer war das Hochzeitspaar, das 1924 seine luxuriöse Hochzeitsreise als eine der ersten überhaupt auf Zelluloid bannte? Der entscheidende Hinweis kam vom Dachbodenbesitzer. Er hatte das Haus von David Thor und seiner Frau Helga Hösel-Thor gekauft. Die Biografien ließen sich so weit rekonstruieren, dass es sich bei dem Hochzeitspaar auf dem Honeymoon-Filmen um Davids Eltern handeln musste, um Lawrence und Margaret Thor, einem New Yorker Millionärspaar. Das hatte nicht nur 1924 seine Hochzeitsreise verfilmt, sondern reiste seitdem jedes Jahr für 2 Monate durch Europa. Larry und Peggy, wie sich die beiden nannten, besuchten den Eiffelturm, die Côte d'Azur, Venedig und andere Hotspots der alten Welt. Später brachen sie zu immer spektakuläreren Filmreisen auf nach Afrika und Indien. Das sozial- und mediengeschichtliche Potenzial des Filmfundes wurde immer offensichtlicher und weckte auch den Forschergeist von Juliane Hornung. Sie hat für ihre kürzlich fertiggestellte Dissertation nicht nur die Filmspur der Thors verfolgt.
Dann habe ich angefangen, in digitalisierten amerikanischen alten Zeitungen zu suchen nach diesem Namen und bin sehr schnell fündig geworden und habe dann eben festgestellt, dass Lawrence und Margaret zu den Protagonisten der New Yorker High Society gezählt haben. Die waren sehr präsent in der New Yorker Gesellschaftsberichterstattung, in der es um Konsum, Freizeit, Partys, Liebschaften, Scheidungen ging.
Die Thors, High Society, Medien und Familie in den USA in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, heißt das von der Gerda-Henkel-Stiftung finanzierte Forschungsprojekt am Lehrstuhl für Zeitgeschichte der Universität München. Juliane Hornung hat in Archiven in New York und Washington D.C. weitergeforscht und sogar eine Schwiegertochter des Paares in Großbritannien ausfindig gemacht. Bei ihr konnte sie den privaten Nachlass von Lawrence und Margaret Thaw in Augenschein nehmen. Briefe, Tagebücher, Fotografien und Zeitungsausschnitte über das High Society Paar. Sehen und gesehen werden war ganz offensichtlich das Motto von Larry und Margaret Thaw.
Die inszenieren sich da in Grand Hotels im Ritz in Paris beispielsweise, beim Cocktails trinken oder beim Einkaufen in Paris mit der neuesten Mode. Die zeigen das erste Klasse-Deck, der Transatlantikdampfer und den Rolls-Royce, den das Paar immer mitgenommen hat von New York nach Europa. Und in diesem Film haben die beiden eben gezeigt, dass sie zu High Society dazugehören, indem sie eben gezeigt haben, dass sie wissen, wie man sich verhalten muss und die Mittel haben, um das alles umzusetzen. Und zugleich haben sie aber auch ihre mediale Sichtbarkeit, die sie in der New Yorker Presse hatten, reflektiert und reproduziert, indem sie sich eben auch eine Medienpraxis angeeignet haben, sozusagen die ihre herausgehobene gesellschaftliche Stellung in New York begründet hat.
Die Thaws waren mit ihrem damals noch sehr kostspieligen Hobby absolute Trendsetter. Die erste Amateurfilmkamera von Eastman Kodak war erst 1923 auf den Markt gekommen.
Mit dieser ersten Amateurfilmkamera konnte man nur eine Minute am Stück filmen. Und man konnte die nicht im Regen und nicht bei Dunkelheit benutzen. Und eine Filmrolle, mit der konnte man 4 Minuten filmen. Und die hat umgerechnet ungefähr 60 Euro gekostet. Das heißt, das war wirklich sehr, sehr teuer. Und man hat sich sehr gut überlegt, vermutlich, wann man wo was gefilmt hat und das abgesprochen. Und sich dann auch entsprechend verhalten. Wenn die Kamera an war, dann musste was geboten werden. Dann musste man sich bewegen. Und das sieht man ganz deutlich, wie die Margaret sich in diesen Filmen verhält. Das ist ein sehr bewusstes Verhalten für die Kamera. Und die Filme enden alle mit einer Texttafel, auf der um einen Moment Zeit gebeten wird, bis die nächste Filmrolle eingelegt wurde. Deswegen wissen wir heute, dass diese Filme von Anfang an für ein Publikum intendiert waren und dementsprechend natürlich auch der Inhalt dann darauf abgestimmt war.
Mode ist ganz, ganz wichtig. Körperformen, Verhaltensweisen. Also man geht in ein Grand Hotel zum Tee, man macht eine Atlantikfahrt und liegt auf dem Deck und macht dort Filmaufnahmen, die man wieder anderen zeigt. Man lädt Journalisten dazu ein, diese Dinge anzuschauen. Das bildet sich in dieser Zeit raus und das konstituiert High Society. Und das Spannende war eben, dass man zwar solche gesellschaftlichen Formationen durchaus schon im Blick hatte von Seiten der Wissenschaft, aber man hat die Entstehung dieser Formation sehr viel später angesetzt, als wir jetzt nachweisen können, denn wir setzen eigentlich mit unserem Projekt ein um die Jahrhundertwendenzeit, also um 1900, und können dann sehen, wie sich High Society wirklich über Jahre, Jahrzehnte hinweg herausbildet und dann auch verändert.
Die sogenannte Society Page etablierte sich ab 1900 in fast allen Zeitungen, auch in der seriösen New York Times beispielsweise. Es wurde über das Kommen und Gehen in der High Society berichtet, über Hochzeiten und Skandale. Für frühe Schlagzeilen hatte schon der Onkel von Larry gesorgt, Harry Thaw. Er galt als das Enfant terrible dieser vermögenden Familie, nicht nur aufgrund seines ausschweifenden Lebensstils.
Harry K. Thaw, der es geschafft hat, im Jahr 1906 das Crime of the Century in New York zu begehen. Er hat nämlich auf einer Terrasse nächtens 1906 einen New Yorker Star-Architekten erschossen, den er verdächtigt hat, seine Frau vor Jahren vergewaltigt zu haben. Und das hat einen Medienskandal sondersgleichen zunächst einmal ausgelöst, indem man aufmerksam wurde auf diesen jüngeren Mann. Und dann setzte sich eine Aufmerksamkeitswelle in Gang, die natürlich auch über die unmittelbare Medienwelt hinaus in ganz andere Welten reingeführt hat, nämlich in die Welt der Gerichte und in die Welt der Psychiatrie. Denn der Täter kam erst einmal in Untersuchungshaft und er wurde dann in recht aufwendigen Gerichtsverfahren auch für unzurechnungsfähig erklärt und in eine entsprechende Anstalt dann untergebracht, wo er sehr pompös 7 Jahre lang drin saß und mit bester Verpflegung. Also dem hat es an nichts gefehlt.
Erst kürzlich wurden der als verschollen geglaubte Nachlass und das Protokoll des ersten Mordprozesses gegen Harry Thaw entdeckt. Quellen, die in einem noch laufenden Promotionsprojekt im Rahmen der High-Society-Forschung am Historischen Seminar der Uni München ausgewertet werden. Während Harry Thaw irgendwann aus der High Society herausfällt und aus den Schlagzeilen verschwindet, ist eine Generation später Margaret Thaw sichtlich bemüht, sich dort so lange wie möglich zu halten. Denn gerade die Damen der High Society waren Trendsetter und Vorbilder für viele Frauen, die ihre Geschichten in den Medien verfolgten. Aber auch für die Wissenschaft wurden die Thaws immer interessanter, weil sie für ihre spektakulären Reiseziele Kameraleute engagierten und sich technisch zunehmend professionalisierten. Nikolai Hannig.
So wurde zum Beispiel National Geographic auf sie aufmerksam und hat dort versucht, mit diesen beiden zu kooperieren, sie als Partner zu gewinnen und sie dann letztlich auch zu beauftragen, bestimmte Expeditionsreisen zu unternehmen, Erkundungsfahrten durchzuführen mit großem Aufwand, um sozusagen diese filmische Erfahrung auch für sich selbst zu nutzen.
Dabei prägen und reproduzieren die Thaws die rassistische Sichtweise des Westens. Sie orientieren sich an Hollywood-Filmen der 30er Jahre über Afrika wie Tarzan oder Traderhorn. Das Publikum erwartete offenbar genau solche Bilder aus exotischen Regionen, denn was bekannt war, wurde als authentisch wahrgenommen. Das Filmmaterial wurde auch an Hollywood-Studios verkauft, die daraus Kurzfilme gemacht haben, die dann im Vorprogramm von Spielfilmen gelaufen sind. Während Wissenschaftler am American National History Museum, mit denen die Thaws auch zusammenarbeiteten, die populären Rassenvorstellungen in den Filmen zunehmend kritisierten, eröffneten sich weitere gewinnbringende Kontakte für das High Society Paar, so Margit Söllisch-Janze.
Große Firmen sind auf sie aufmerksam geworden, Autofirmen und so weiter, die haben denen Geld bezahlt, haben denen zum Beispiel das Gefährt finanziert, diesen Bus, mit dem die da durch Indien gefahren sind. Da war natürlich der Vertrag, wir finanzieren euch dieses besonders luxuriöse, ausgerüstete Gefährt, wenn natürlich überall dann drauf ist, wer dieses Gefährt auch hergestellt hat. Also da können wir sehen, wie dieses Paar, die sich dann auch wieder in die mediale Welt der Werbung hinein bewegt und dies für sich nutzt, aber umgedreht natürlich auch.
Here on the wall is a picture of the specially designed motor equipment we used on our trip across Asia. First, a scout car with a small trailer to carry our many pieces of photographic equipment, cameras, tripods and lights.
1938 brechen die Thaws auf zu einer Reise von Paris durch Deutschland über den Balkan bis nach Indien. Ein luxuriös ausgestatteter, riesiger Trailer und drei Trucks für die Ausrüstung der Expedition sind zu sehen im archivierten Farbfilm From New Land to Old, präsentiert von Esso Marketers. Im Vorspann wird nicht nur das bekannte rot-weiße Logo eingeblendet, im Laufe des Films erwähnt Larry Thaw auch explizit die Produkte, die die abenteuerliche Reise kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs begleiten.
We carried with us enough Esso motor oil and Esoleum lubricants to take us as far as India.
Und es gab weitere Firmen, mit denen das High Society Paar kooperierte, wie Juliane Hornung herausgefunden hat.
Zum Beispiel haben die Verträge abgeschlossen mit einem Whisky-Hersteller und haben Product Placement in ihren Filmen gemacht mit diesem Whisky in Afrika und Indien oder mit General Electric und haben ihre Kühlschränke durch Indien oder den afrikanischen Dschungel geschleppt, um das da dann zu zeigen, weil diese Firmen dann auch von der Sichtbarkeit der Thaws wiederum profitiert haben, als das so professionell wurde.
Larry und Margaret Thaw verschwinden in den 1940er Jahren aus den Filmen und der Boulevardpresse, als mit dem Zweiten Weltkrieg die Gesellschaftsberichterstattung vorübergehend in den Hintergrund gerät. Allerdings steigt Larry in dieser Zeit als Fernostexperte im War Department auf, weil er durch seine Filmreisen die geografischen Verhältnisse und auch die lokalen Eliten gut kannte.
Hier hört eigentlich sein High Society Status auf. Für ihn war das eigentlich ein Glück, denn er war nun inzwischen ziemlich betagt und vor allen Dingen war er körperlich zunehmend unattraktiv. Er war etwas dick und machte sich einfach nicht mehr gut auf den fotografischen Seiten von Swimmingpools, wo Körperpflege betrieben wird und Sport gemacht wird. Das heißt, wir können bei Larry zuerst sehen, wie der so aus der High Society wieder rausdriftet. Er bleibt nach wie vor Upper-Class-Mitglied. Er hat unglaublich viel Geld, das von seiner Familie, das kann er ausgeben, auch um diesen Lebensstil zu finanzieren. Aber er ist dann nicht mehr in, sondern er ist out und so ganz langsam und allmählich driftet auch seine Frau Peggy raus. Sie wird eben natürlich dann auch älter und eignet sich dann nicht mehr so für die Frontseiten der Yellow Press.
Die medialen Spielregeln der Gesellschaftsberichterstattung, die Anfang des 20. Jahrhunderts für die Thors galten, um zur High Society zu zählen, haben sich kaum verändert. Schönheitsideale, Geschlechterrollen, Körperbilder und Konsumpraktiken lassen sich in den Filmen von und in der Berichterstattung über Larry und Margaret Thor genau ablesen. Nur dass sich für die heutigen Vertreter der High Society mit der globalen Verbreitung über das Internet und der Vielfalt sozialer Medien das Aktionsfeld erweitert hat. Das Forschungsprojekt an der Uni München führt den Alltagsbegriff der High Society über in ein wissenschaftliches Konzept, das auch die heutigen Selbstinszenierungen in digitalen sozialen Netzwerken in einen größeren historischen Kontext stellt. Und auch das wird evident, dass es die High Society schon ein halbes Jahrhundert gab, als 1956 der Begriff populär wurde durch den gleichnamigen Spielfilm mit Frank Sinatra, Grace Kelly, Bing Crosby und Louis Armstrong in den Hauptrollen. High Society.